Wir fliegen auf diese Bergwand zu und gehen in den Sinkflug, sehen es aber nicht, weil sie eben keine Sicht haben.
Und dann ging natürlich auch das Geschrei los, Stimmen im Hintergrund, alles sehr chaotisch durcheinander.
Und zwar haben sie beschlossen, die Körper derer zu essen, die bereits gestorben waren.
Du musst dich ja entscheiden, isst du jetzt am Ende sogar jemand, den du kennst?
Um Leben und Tod.
Wir nehmen euch mit hinter die Kulissen des Todes.
Mit mir Johannes.
Und ich bin Luis.
So, hier einmal ganz kurz ein Statement. Ich wurde unter einer der letzten Folgen häufig angeschrieben, dass ich doch das Wort behindert nicht in so einem negativen Kontext sagen solle. Da einmal ganz kurz gesagt, tut mir leid, falls ich da jemand irgendwie auf dem Schlips getreten bin oder sich da jemand angegriffen gefühlt hat. Ich habe in keinster Weise etwas gegen Leute, die eine Behinderung oder eine Beeinträchtigung haben. Das ist ganz wichtig einmal, dass ihr das wisst. Und wir reden da in einer der nächsten Folgen nochmal genauer drüber. Ihr hört jetzt gerade noch den Studio-Schwung der alten Aufnahme, sage ich jetzt mal. Deswegen wird noch ein bisschen dauern, aber wir gehen da auf jeden Fall drauf ein. Danke für euer Feedback.
Luis, dein Paket kam ja letztens an. Ein Riesenpaket kam an.
Ja, hast du gesehen, wie groß das ist?
Stolz wie Schnitzel war der.
Naja, ja, das ist ja auch, also ich konnte es nicht lassen.
Ja. Ihr ahnt nicht, was da drin war. Beziehungsweise doch, wenn ihr es wissen wollt, schaut mal rüber auf Instagram.
Instagram gepostet.
Ich habe ein Foto für euch gepostet.
Ja, es ist ja, jetzt hat von Airbus offiziell ist jetzt so ein ferngesteuertes Flugzeug rausgekommen. Und da konnte ich es dann einfach nicht lassen. Da musste ich dann instant zuschlagen und habe mir dann diesen ferngesteuerten Riesen Airliner gekauft.
So zweistrahlig sogar.
Ja, der im Übrigen aufgebaut jetzt doch irgendwie nochmal ein Stückchen größer ist, als ich gedacht habe.
Wie willst du den ins Auto bekommen?
Also man kann die Winglets kann man abmachen. Das heißt, ich werde den wahrscheinlich auseinanderbauen, um ihn dann einzuladen. Also es ist nicht so easy, aber es sollte funktionieren. Und ansonsten, wir haben ja letzte Folge drüber gesprochen, jetzt muss ich mir dann irgendwann mal ein Auto kaufen. Also wenn der Caddy dann frei wird aus der Arbeit, dann passt der vielleicht da rein.
Ich habe eine Idee, du kaufst dir einfach einen Leichenwagen. Da passen deine ganzen Flugzeuge auf einmal rein. Du könntest dich sogar drin lassen.
Ja, das stimmt. Ich habe mir eh schon überlegt, ob ich mir irgendwie so eine Halterung baue, dass ich das dann mit drin transportieren kann.
Ja, genau.
Ja, nee, aber also man konnte auswählen, ob man den lackiert bekommt oder unlackiert. Und ich habe es unlackiert gekauft eben. Um mir dann von irgendeiner sehr speziellen Firma aus Amerika Aufkleber drucken zu lassen im Eurowings-Style, dass es dann quasi ein Eurowings A320 wird.
Um dir dann von einer sehr speziellen Firma aus Fürth, die unsere Firmenbeklebungen sonst immer macht und Schaufenster und sonstige Sachen beklebt, dein Flugzeug bekleben zu lassen.
Ja, aber nicht, weil ich faul bin. Ich würde das schon selber machen, aber ich weiß, dass ich es einfach verkacken werde.
Ja, das kann ich verstehen. Ich habe das nämlich mal bei so einem kleinen Modell versucht. Und hab's dann auch verschissen irgendwie.
Ja, aber hast du es gemacht?
Ja, ich weiß jetzt nicht mehr, was das war. Also nee, nicht so wie du, das war ein anderes Modell. Aber das wollte ich bekleben oder war es lackieren, wo ich gedacht habe, oh, dann schaut das ganz toll aus. Und das wurde einfach nur schlecht, dann habe ich es irgendwie in den Müll gefeuert.
Echt?
Ja, ja.
Genau. Ach krass.
Ja, und deswegen kann ich verstehen, dass man dann halt nochmal dieses Geld in die Hand nimmt.
Ja, das war mir völlig wurscht.
Und dann hast du es ordentlich.
Ja, schätz mal was, du kannst ja mal schätzen, was schätzt du, hat das Flugzeug gekostet? Weißt du es?
Ja, ich weiß es, ja.
Ja, okay.
Also ich schätze mal, 600 Euro.
Ja, genau. Und dann schätze mal, was. Genau, so ein Aufkleberset aus Amerika.
Aha.
So voll customized, ja, okay. Für dieses ferngesteuerte Ding.
Ja, das kostet bestimmt $220.
Nein. Nee, erstaunlich günstig.
Ah.
75.
Okay.
Das geht, finde ich. Aber. Da habe ich mir das für 75, aber dauert noch. Und jetzt das Bekleben, da zeige ich dann nochmal einen 100er.
Okay, spannend. Du kaufst dein Flugzeug für 600 Euro und lässt die Beklebung für 175 Euro machen.
Ja, jetzt wahrscheinlich 99%, die hier zuhören, schütteln gerade den Kopf und denken sich, über was für eine Kacke reden die da gerade eigentlich? Wer gibt denn in Summe irgendwie 700 Euro für eine ferngesteuerte Styroporröhre aus?
Das ist sicherlich berechtigt.
Aber
auf der anderen Seite, jeder hat so sein Hobby, würde ich sagen.
Ja, genau. Das ist halt sehr speziell.
Ich bin ja früher auch solche ferngesteuerten Flugzeuge geflogen. Ich kann bestätigen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber da bekommt man absolut den Kopf frei. Also bei mir war das immer so, sobald das Flugzeug in der Luft ist, hast du allen Stress, vielleicht auch alle Sorgen oder sonst was vergessen hinter dir gelassen, weil du bist ja nur auf dieses Fliegen.
Ja, da hast du keine Zeit für was anderes.
Genau, fokussiert. Du musst schauen, so,
dass man nicht abstürzt.
Genau,
genau,
genau.
Dass man die Kapriolen ziehen kann am Himmel.
Genau, Rüdiger.
Ja, aber ich muss mir jetzt noch überlegen, wo ich das Ding fliegen lasse, weil das ist jetzt schon ein bisschen größer für den Feldweg, wo ich sonst immer hingehe.
Die Leute bekommen ja die Krise.
Naja, es muss halt ein bisschen noch breiter sein als Startbahn.
Na, die triffst du schon.
Ja, genau, die treffe ich schon. Naja, muss ich mir halt mal was Anständiges überlegen. Naja.
Ich stelle mir das auch so vor, du, jetzt hast du wirklich viel Geld und dann Zeit und Energie da reingesteckt, dass du dieses tolle Flugzeug zu Hause stehen hast.
Ja.
So, und irgendwas würde technisch nicht passen und ein Ruder löst sich oder so und das Flugzeug würde abstürzen.
Das wär echt so bitter. Dann hätte ich da so viel Geld in den Sand gesetzt. Ich denke mir das auch die ganze Zeit. Was ist, wenn ich da beim ersten Flug einfach so voll reinscheiß? Und dann war es das einfach.
Also mir ist es damals, das habe ich aber auch schon, das haben wir auch schon erzählt im Podcast.
In den Baum geflogen.
In den Baum reingeflogen, ja. Oder ganz am Anfang, da war ich war 13 oder 14, das war ja so ein Hobby von mir. Und damals muss man sagen, da musste man diese Flugzeuge wirklich noch mühevoll per Hand zusammenbauen und kleben und machen und tun. Und das war noch mit so einem Benzinmotor, mit einem kleinen.
Das ist krass, ja, ja. Benzinmotor.
Ja, ja. Und mein einer Opa, der Bauer-Opa, der hat da immer amüsiert zugeschaut, hat mir auch ein bisschen geholfen und so. Und ich weiß noch, ich habe das Ding dann gestartet, bis der Motor endlich mal lief und dann halt so mit Vollgas. Und ich habe mich damals nicht von der Startbahn, von der Straße starten trauen. Ich habe das dann so unter Vollgas so geworfen. Kennst du ja vielleicht auch, ne? Genau, und dann eine Kurve habe ich noch geschafft und dann ist es einfach voll ins Maisfeld gestürzt. Echt? Und war auch kaputt. Aber da war nicht nur einfach ein gekauftes Flugzeug kaputt, sondern auch noch 2 Wochen Arbeit.
Ja, das ist natürlich dann nochmal dümmer, ja.
Also,
deswegen, ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich lade dich zum Erstflug ein.
Ja? Boah, ich weiß nicht, da bin ich dann zu aufgeregt.
Echt?
Ja.
Nein, das wird schon funktionieren. Müssen wir uns einen stillen Ort suchen und dann... Ich habe mir auch mal gedacht, ich find's cool, stell dir mal vor, man könnte das an so einem Flugplatz selber fliegen lassen, an so einem echten.
Ja, das geht ja an der Burg Feuerstein oben bei dem Flugplatz, wo wir zum Fliegen öfter mal waren.
Ja.
Da kann nach Feierabend geflogen werden, das machen die manchmal.
Das ist schon cool eigentlich.
Ja, ne? Könntest du mal anfragen.
Eigentlich.
Im Sommer oder so fährst du hin.
Ja, stimmt.
Weil
das
da
würden
kannst
die bestimmt machen, oder?
Ja, 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 ja.
Krass, nee, auf jeden Fall, das mache ich doch gleich mal. Wann bist du eigentlich das letzte Mal geflogen, habe ich mich gerade gefragt.
Also ferngesteuert oder echt?
Beides?
Beides. Also in echt, als ich noch meine Ausbildung gemacht habe, ich habe ja mal Ausbildung zum PPLA gemacht, also quasi Cessna-Größe, sage ich mal.
Ja.
Die dann aber abgebrochen auch, weil mangels Zeit. Und es ist dann einer von den Vorständen abgestürzt, von den Fluglehrern, tödlich verunglückt. Das war vielleicht vor 3-4 Jahren oder so, schon länger her. Und ferngesteuert, weiß ich nicht. Bei dir mal kurz übernommen.
Ach so, ja. Mhm. Nee, aber ich habe jetzt eher gemeint, also du bist doch nicht das letzte Mal in einem Flugzeug gewesen, als du deine Ausbildung versucht hast.
Ich glaube, nach Hamburg hochgeflogen oder so.
Ja.
Aber ich weiß auch nicht mehr.
Magst du fliegen generell,
ja,
oder?
Ich mag fliegen schon sehr. Ich mag das besonders den Moment, wenn gestartet wird, dann drückt sich so in die Sitze rein. Und ich mag irgendwie so dieses Gefühl zu wissen, da steckt so eine unglaubliche Power dahinter.
Ja, das kann ich
also verstehen. Weiß jetzt nicht, wie viel PS da ein Triebwerk hat. Du kannst das bestimmt sagen, aber...
Ja, keine Ahnung.
Naja, wir hatten jetzt ja hier, wir sitzen übrigens gerade in unserem Studio hier am Nürnberger Flughafen, da wo wir mal aufnehmen, und da war ja vor einem halben Jahr das Flughafenfest, das Jubiläumsfest, und da war der Eurofighter auch da. Den haben wir ja auch fliegen sehen hier.
Ja.
Und sowas beeindruckt mich, das macht einen so richtig so ehrfürchtig, wo ich mir denke so, krass, das sind jetzt irgendwie 50.000 PS am Werk und der kann quasi der Schwerkraft entfliehen, wie er will, ne?
Ja.
Der kann ja machen, was er will.
Ja, ja, nee, das finde ich schon cool. Aber ich finde es trotzdem dann spannend, dass so viele Menschen auch Flugangst haben, wenn man mal so auf die Statistiken schaut eigentlich, ne? Würdest du sagen, andere Frage, hattest du schon mal Angst, wenn du in einem Flugzeug warst?
Vielleicht schwitzige Hände, sagen wir so, aber Angst nicht.
Selber fliegen ausgeklammert jetzt.
Ja, ja, du meinst jetzt in einem Airliner.
Ja, halt, wenn du als Passagier irgendwo fliegst.
Weißt du, was du meinst, ja. Nein, hatte ich nicht.
Nein.
Nein, es gab noch keine Situation, auch Turbulenzen nicht nennenswert.
Ja, ist ja auch eigentlich sozusagen relativ normal, sage ich jetzt mal.
Ja, bei dir?
Einmal. Und zwar, da bin ich ins Trainingslager geflogen nach Genua.
Ja.
Und da waren in Italien, 2018 war das, da war auch voll in den Medien, da war so ein Riesensturm überall und da hat es ganz schön gewackelt und damals wusste ich es auch noch nicht so besser, wie ich es ja jetzt weiß, dass das eigentlich alles safe war, aber halt, das fühlt sich trotzdem anders an, wenn es da dann mal so richtig scheppert und du in den Sturm reinkommst.
Da hast du gedacht, du stürzt ab.
Ja, nee, also ich habe mir schon gedacht, ach du meine Güte, weil dann irgendwie hinter mir hat dann die Frau angefangen zu heulen oder so.
Zu beten.
Ja, zu beten gefühlt mit ihrem kleinen Kind und dann habe ich mir gedacht, ach du meine Güte, in was für einem Film bin ich jetzt irgendwie einfach, ne? Aber ich glaube, viele haben es halt trotzdem nicht so auf dem Zettel, wie sicher das Ganze eigentlich ist. Wo ich mir dann auch denke, so, also eigentlich braucht man ja wirklich keine Angst haben, aber den Leuten, die Flugangst haben, brauchst du das nicht zu sagen. Würde mich mal interessieren, hat hier jemand, der zuhört, kommentiert mal gerne in die Kommentare, ob ihr Flugangst habt, ob ihr gerne fliegt Und wenn ihr Angst habt, würde mich interessieren, wovor genau habt ihr Angst? Weil ich vergleiche es immer so schön mit dem Autofahren. Es gibt ja so, wenn Flugzeuge irgendwie betrachtet werden, sage ich jetzt mal, bezüglich Sicherheit und so,
ja,
dann dieser Flugzeugtyp, da hat so und so viele Jahre gedauert, bis der erste Passagier tödlich verunglückt ist.
Ah, auch so, diese das, Statistiken.
Das hört sich erstmal so heftig an, finde ich, weil man denkt, ey, da sollte ja eigentlich überhaupt niemand tödlich verunglücken. Aber dann denke ich mir das immer, dreh das doch mal um auf Autos. Wie viele Jahre hat es gedauert, bis in dem ersten BMW ein Passagier tödlich verunglückt ist oder so, ne? Oder in dem Produkt Auto, sage ich jetzt mal. Und wenn man das so ein bisschen vergleicht, dann kommt man relativ schnell drauf, wie sicher das Ganze eigentlich ist. Aber ich glaube, viele haben trotzdem Angst.
Ich weiß, warum sie Angst haben. Es geht da vielmehr um den Kontrollverlust. Weil wenn du als Autofahrer selbst hinterm Steuer sitzt, dann kannst du es vermeintlich kontrollieren. Natürlich nicht, wenn der LKW, der gerade hinterm Steuer eingeschlafen ist, der Fahrer in dich reinfährt. Dann kannst du nichts mehr kontrollieren, aber ja, du hast zumindest das Gefühl dieser Kontrolle. Oder du bist der Beifahrer oder Passagier, sag ich mal, im Auto hinten auf den Rücksitzen. Dann fährt irgendwie dein Vater, deine Mutter oder halt ihren Bekannter, wer auch immer, oder deine Frau. Und zu der Person hast du ja in den meisten Fällen bestenfalls Vertrauen.
Mhm.
Das ist so ähnlich, wie wenn du selbst fahren würdest, sage ich mal. Also diese Kontrolle, ja, die ist greifbarer. Und im Flugzeug ist die Kontrolle gefühlt nicht da, weil du weißt nicht, wer da vorne sitzt. Und du merkst dir auch immer nur diese Horror-Stories, ja. Wie zum Beispiel dieser, ja, Eurowings-Flug, der dann da in, ich weiß nicht wo, in den Bergen abgestürzt ist.
Germanwings war das.
Aber Germanwings, ja, genau, richtig, ja. Gut, er hat dann erweiterten Suizid betrieben und so. Das merkt man sich und denkt sich so, ich weiß ja nicht, wie lange ist der Typ schon Pilot und ist der gut oder wie geht's dem gerade auch?
Ja, das stimmt schon irgendwie, aber gut, man weiß halt nicht, was da alles dahinter steckt. Also wenn jeder wissen wüsste, was dahinter steckt, hinter diesem Konstrukt, bis jemand sich da vorne ins Cockpit setzen darf und was der davor alles gemacht hat, um da zu sitzen.
Ja, das aber das wissen die wenigsten.
Ja, das weiß halt keiner. Das ist so geisteskrank sicher.
Ja.
Tausendmal sicherer, als wenn man sich jetzt so irgendjemand ins Auto setzt und auf der Autobahn nach Hamburg fährt oder so.
Ja, das ist richtig. Deswegen habe ich auch keine Angst vorm Fliegen.
Nee, ich auch nicht, aber ich glaube, viele Leute haben Angst und vielleicht haben auch viele Leute Angst, unter anderem wegen Geschichten wie dieser hier in dieser Podcast-Folge, weil das hat natürlich sehr, sehr, sehr in sich und ich glaube, oder ich frage mich die Leute in dieser Geschichte, geht um den Flugzeugabsturz, habt ihr im Titel ja schon gelesen, ob die dann auch schon Angst hatten, wahrscheinlich nicht, weil war ja nicht von Anfang an so ein Horrorszenario.
Richtig, ja. Also wie gesagt, heute geht es um den Flugzeugabsturz von 1972 in den Anden in Südamerika. Viele von euch kennen diese Geschichte vielleicht. Wir werden die Geschichte ein bisschen beleuchten. Was ist da vorher passiert, währenddessen und auch danach, nach dem Absturz? Wie hat es die betroffenen Personen verändert und wie ging es dann auch weiter für sie? Aber bevor wir in die Materie einsteigen, möchten wir euch noch mit reinnehmen in unseren Podcast. Ihr schreibt uns ja immer schön E-Mails, ihr kommentiert schön, ihr stellt uns Fragen und wir greifen gerne die Fragen auf, wie zum Beispiel die Frage von Krischi. Der oder sie oder er fragt, stimmt es, dass man Trauergäste mieten kann?
Das ist ja eine verrückte Frage.
Ja?
Habe ich noch nie gehört.
Hat er gefragt, nee, habe ich auch nicht, aber mir fiel da sofort ein, irgendwie früher gab es ja so Klageweiber. Und die konnte man, glaube ich, mieten. Also,
ja, stimmt.
Weißt du, die so bei irgendwelchen Sterbefällen oder bei den Bestattungen dann so mit dabei waren und geklagt und gejammert haben und Motzen Drama gemacht haben. Ja. Und so stelle ich mir das vor. Es wäre vielleicht eine interessante Idee. Also, dass du dir, wenn du weißt, okay, da ist jetzt jemand gestorben oder meinetwegen man selbst stirbt und plant es so im Vorhinein, die Beerdigung dann, und man hat nicht viele Freunde. Und dann sagt man, ja, es soll nicht ganz so erbärmlich wirken. Miet mir jetzt mal 40 Trauergäste, die gönne ich mir mal.
Das ist schon traurig.
Irgendwie schon,
das
oder?
Das ist ja so ein Quatsch, nee. Ja. Man kennt es ja manchmal aus Fußballstadien.
Was kennt
oder
man?
Oder da wurde das nicht bei der WM irgendwie so gesagt?
Ja, stimmt, da wurden so Fans gekauft.
Ja, genau, die Fans, dass auch was im Stadion los ist, halt so, sozusagen für Stimmung bezahlt.
Ja, ich stelle mir jetzt gerade vor, wir werden ja sehr wahrscheinlich nächstes Jahr mit unserem Podcast hier auf Live-Tour gehen.
Und ja, hoffen wir zumindest.
Hoffen wir zumindest, doch, wir gehen mal davon aus, ja. Und ich, so stelle ich mir das vor. Eine große Halle, die wir gebucht haben, voller Selbstvertrauen. Und dann müssen wir uns noch die Zuhörer buchen und sagen, wir zahlen euch 50 Euro.
Ja, das
bitte
wissen kommt. Wir ja im Idealfall vorher, wie viele Leute da kommen.
Ich weiß, ist auch nur ein Spaß. Aber nochmal zurückzukommen auf diese Frage. Ich weiß davon nichts.
Ich auch nicht.
Nein.
Also ein Nein für diese Frage.
Ja, definitiv. Aber lass uns in die Story einsteigen. Ich habe mir Gedanken gemacht und habe mich gefragt, was würdest du denn tun, wenn du bei einem Flugzeugabsturz überleben würdest? Würdest du was an deinem Leben ändern? Also im Sinne von alles nochmal neu überdenken und du wärst ein ganz anderer Mensch?
Das ist eine, ja, weiß ich nicht, die Frage, die müsste man wahrscheinlich nochmal stellen, wenn es dann passiert wäre oder ist. Weil das kann man jetzt halt so aus dem Gedanken schwer beantworten. Also,
meinst du, es ist abstrakt, diese Frage?
Naja, ja, oder ja, klar, weil.
Also ich sag mal anders. Ihr habt ja mitbekommen, hat man, glaube ich, auch eine Podcast-Folge drüber, über diesen Absturz von Air India war das noch, oder? Genau. Und da hat ja genau einer überlebt.
Ja, das ist schon verrückt, ja.
Und jetzt, ich weiß nicht, ob ihr das weiter mitverfolgt habt, aber scheinbar, der hat jetzt auch voll die psychischen Probleme, weil er da psychisch nicht mehr. Ja, habe ich gelesen.
Aha.
Ja, weiß nicht, ob es eine fundierte Quelle ist, keine Ahnung. Egal, auf jeden Fall, man kann sich es aber gut vorstellen, der kommt damit nicht zurecht. Warum hatte ich dieses Glück? Und ich glaube, sein Bruder oder was, der ist ja gestorben auch dabei.
Hm. Ja, okay. Ja.
So, warum habe ich als einziger überlebt? Bin ich ein besonderer Mensch? Da hast du vielleicht dann eine Last auf dir.
Ach so, ja.
Ja, oder wenn man es mal positiv sieht, man könnte ja auch denken, ich bin so ein Glückspilz, ich muss jetzt das Leben ganz anders angehen. Also im Sinne von, ich muss es mehr auskosten, ich kann mehr wagen, mehr Risiko eingehen, bis hin zu, ich sollte Lotto spielen, ich weiß nicht. Also in die Richtung. Glaubst du, würdest du denken oder wärst du einfach nur dankbar und würdest ganz normal weiter?
Boah, das ist eine echt schwierige Frage. Also wahrscheinlich würde man schon nochmal mit einem anderen Blick irgendwie auf alles schauen, weil man sich denkt so, ey, keine Ahnung, man ist da jetzt raus. Oder bei diesem Air India-Typen ist ja völlig verrückt. Also das ganze Flugzeug ist quasi tot. Alle, die da drin waren und er nicht. Also ich frage mich, oder ich, was ich jetzt glaube, vielleicht stimmt es auch nicht, man würde das am Anfang so sehen, aber irgendwann ist doch dann da auch Gras drüber gewachsen oder nicht und dann lebt man einfach wahrscheinlich weiter wie davor.
Ja, das weiß ich nicht, weil das ist schon ein heftiger Impact. Also das ist was, mir fällt da ein, oder wusstest du, dass der erste Mensch, der den Mond betreten hat, dass der auch Probleme hatte dann?
Echt?
Also weil das ist ja so eine gravierende Sache, das ist ja so ein großes Ding.
Ja, wenn du also alles du bist, von oben siehst oder sowas.
Du musst überlegen, du wirst immer einzigartig in der ganzen Menschheitsgeschichte sein, weil du warst der Erste, der den Mond betreten hat.
Das ist schon verrückt,
und,
ja.
Und dann kann es schon sein, dass plötzlich alle anderen Sachen vielleicht auch nichtig erscheinen oder eben nicht mehr so wichtig. Und so kann ich mir das auch vorstellen. Wenn du sowas überlebt hast, dann denkst du so, keine Ahnung, ja, weiß nicht.
Hm.
So stelle ich es mir vor. Wir wissen es nicht, weil uns ist es zum Glück noch nicht passiert. Also wir müssen uns da nur so reindenken. Und mir kam dann tatsächlich auch eine zweite Frage, die ich dir stellen will. Stell dir vor, du stürzt mit dem Flugzeug ab, überlebst und bist aber auf einer einsamen Insel abgestürzt. Also es gibt da keine Zivilisation, kein Örtchen, wo du was zum Essen kaufen kannst und so. Was würdest du da tun?
Ist einfach wie Seven vs. Wild. Kennst du Seven vs. Wild?
Ja, natürlich. Ist doch irgendwie.
Die sind auch abgestürzt.
Genau.
Nee. Ja, was würde man tun? Man würde versuchen zu überleben. Oder nicht?
Natürlich.
Was würdest du denn machen? Also, ich würde mir erstmal versuchen, halt Nahrung zu suchen. Bin ich alleine oder was?
Du bist alleine, ja. Und alle anderen sind tot.
Ach so. Ja, dann natürlich irgendwie versuchen, auf mich aufmerksam zu machen, halt irgendwie, ne?
Ja, das auch, ne?
Ja.
Aber auch irgendwie zu gucken, okay, gibt's da Tiere, die man jagen kann oder Fische, die man fangen kann, um halt zu essen?
Es ist so richtig Survival. Aber ich glaube. Ja, ich finde, das ist so abstrakt. Ich kann mir das gar nicht vorstellen.
Ja, ist es, ja.
So auf Elba abgestürzt.
Ja, okay, da ist er im Paradies, ne?
Ja.
Genau. Noch abstrakter wird es natürlich, wenn du in der Gegend abstürzt, die völlig unwirtschaftlich ist. Also wo wirklich gar nichts wächst, wo es vielleicht saukalt ist und wo du einfach keine Nahrung hast.
Ja, weil dann geht es natürlich schon einfach ums pure Überleben, sage ich jetzt mal, ne?
Und so, da sind wir jetzt auch direkt in unserer Geschichte. So war das damals. Diese Leute, die diesen Absturz überlebt haben, die waren 72 Tage ohne Nahrung und waren umgeben von Toten, von ihren Freunden teilweise oder auch Familienmitgliedern. Und ihr ahnt vielleicht schon, in welche Richtung das jetzt auch geht, ne? Also du bist in einem eisigen Gebiet, hast Durst, hast Hunger, hältst es vielleicht eine Zeit lang noch aus. Mhm. Vielleicht kannst du eine Zeit lang auch noch vom Bord essen, also in dem Flugzeug, dich ernähren irgendwie, noch was trinken und essen. Und irgendwann stellt sich dann wahrscheinlich schon die Frage, okay, was machen wir mit den Toten? Könnten wir die nicht nutzen, um sie zu essen, ne?
Ja.
Also,
Wir schauen zuerst mal, würde ich sagen, auf diejenigen, die da mit dabei waren. Das waren insgesamt 45 Insassen, 40 Passagiere und 5 Crewmitglieder.
Also Pilot, Co-Pilot und wahrscheinlich 3.
Für die Kabine eben noch. Ja, ne?
Und Stewards oder Stewardessen.
Ja, ist jetzt aber gar nicht so viel. Nee. Also ist jetzt, war jetzt kein Riesenflugzeug, sage ich jetzt mal. Da kommen wir dann gleich noch zu. Und Großteil der Passagiere waren Mitglieder des Amateur-Rugby-Teams Old Christians Club aus Montevideo. Mit dabei waren Familienmitglieder und Freunde. Also bunt gemischt, aber hauptsächlich, sage ich jetzt mal, aus diesem Rugby-Bereich. Und da gab es zum Beispiel den Fernando Nando Parado, einer der Männer, die dann Hilfe holten, oder Roberto Canessa. Ich hoffe, ich spreche das hier jetzt alles richtig aus. Das wird wahrscheinlich viel ganz anders ausgesprochen. Ein Medizinstudent, und der wurde dann später tatsächlich prominenter. Oder Julio Cesar Ferradas, das war der Pilot tatsächlich, der bei dem Absturz dann ums Leben gekommen ist.
Ja, genau. Und viele von euch fragen sich vielleicht, warum waren die so als Rugby-Mannschaft mit so einem Flugzeug unterwegs? Wo wollten die hin? Und wie kam das alles? Im Endeffekt sollte es einfach nur ein entspanntes Rugby-Wochenende werden. Ja? Ein Freundschaftsspiel in Santiago de Chile gegen den dortigen Verein. Und dieser Verein hieß die Old Boys. Ja? Also vielleicht so eine Altherrenmannschaft, so stelle ich mir das zumindest vor. Und deren Verein hat einfach ein Flugzeug gechartert von der uruguayischen Luftwaffe. Ich wusste nicht, dass das geht.
Ich wusste auch nicht.
Könnte man mal bei der deutschen Luftwaffe anfragen.
Ja, genau, können wir mal einen Eurofighter mieten.
Oder halt so ein Transportflugzeug. Ja, dürfen wir da mitfliegen? So?
Nee, nein, das geht bestimmt nicht.
Aber egal, damals ging das halt, man konnte da ein Flugzeug chartern. Und das Flugzeug sollte sie, wie gesagt, von Montevideo nach Santiago bringen. Schaut mal rüber auf Instagram, ich zeige euch ein Foto von der Strecke.
Ganz gefährlich. Bitte trag dir in den Kalender ein, dass du dieses Bild postest.
So.
Du schaffst es nie.
Doch, diesmal werde ich schaffen.
Nein. Ich wette, und okay, ihr könnt mitwetten bitte in den Kommentaren. Die Kritiker, ihr dürft auch gerne kommentieren. Du vergisst es wieder. Wir nehmen die Folge auf.
Ja, passt. Dann, aber um was wetten wir?
Um einen Hefeweizen.
Ein Hefeweizen, okay.
Ja.
Ja, gut, ich bin dabei.
Ja, weil du sagst es immer und dann ja, sagst du, ja, du machst die Bilder schon.
Ja.
Und dann funktioniert es nicht, weil du weißt nicht, wann kommt diese Folge. Du bekommst es ja nicht mit.
Das nächste Foto, was ihr auf Instagram sehen werdet, ist der Handschlag von unserer Wette. Ich glaube, die Wette gilt. Wir wetten hier.
Um einen Hefeweizen. Dass die Bilder kommen. Die kommen.
Das ist das nächste Bild.
Die kommen nicht. Ich sag dir nicht Bescheid, ne? Das musst du selber machen.
Alles gut.
Ja, okay, zurück. Ja.
Zurück in unsere Story. Sie hatten noch einen Zwischenstopp eingelegt in Mendoza. Und stellt euch einfach vor, es waren Jungs, junge Männer, Anfang 20, die waren unterwegs mit ihren Freunden, mit den Familien, waren teilweise Angehörigen mit dabei und die waren so richtig voll guter Laune, die hatten ihren Spaß, die waren voll Vorfreude auf dieses Spiel.
Mhm.
So ein bisschen von wegen den Chilenen, den zeigen wir es, ne? Da hauen wir drauf. Und sie waren vielleicht auch ein bisschen nervös vor dem Spiel, so nach dem Motto, gewinnen wir das oder wie wird es ausgehen? Niemand im Flugzeug hat geahnt, dass sie nicht in einem Stadion dort landen werden, sondern mitten in einer eisigen Hölle aus Schnee und aus Fels.
Ja, und ich finde immer, das ist so eine Gedankenspirale, in die könnt ihr auch gerne mal mitgehen, weil du weißt es ja irgendwie davor nicht. Also das finde ich so spannend. Es starten ja so viele Flüge täglich, auch damals schon. Luftfahrt war ja schon integriert in den Alltag irgendwie. Es starten ja so viele Flugzeuge und du gehst ja nicht davon aus. Also du siehst vor dir noch das Flugzeug starten und dann rollt man selber zur Startbahn. Du merkst, wie es dich hier reindrückt irgendwie. Und das ist ein Flug wie jeder andere, aber es ist ja dieses sichere Konstrukt und du gehst ja nicht davon aus, dass du dann sterben wirst. Ich meine, wie weit hergeholt ist das denn?
Absolut abstrakt.
Den Gedanken finde ich immer so verrückt. Jetzt muss ich auch einmal ganz kurz ausbrechen zu dem Flugzeugabsturz in Amerika war das ja jetzt wieder, hast du sicher auch gesehen.
Transportflugzeug,
genau, das Transportflugzeug
in Kentucky war das, ne?
Das war, ja.
Oder Tennessee? Ja, irgendwie da.
Louisville, glaube ich.
Wie? Louisville?
Ja,
Louisville kann auch sein.
Ja, genau.
Ja.
Und das Flugzeug war zwar schon sehr, sehr, sehr alt.
Ja.
Es war ein DC-10, nee, MD-11 war es, genau. Dieses dreistrahlige Flugzeug. Und das ist ja jeden Tag auf Strecke gegangen und diese Piloten, die sind zu ihrem Umlauf wieder angetreten, haben sich da reingesetzt. Und ja, sind dann einfach gestartet und auf einmal fliegt das linke Triebwerk ab.
Ja.
Also das ist ja so, das passiert ja nicht und auf einmal passiert's und irgendwie, da denke ich mich manchmal so rein, also dieses, du denkst an nichts Böses und ja, niemand ist irgendwie sicher und dann passiert es da. Die sind dann ins Flugzeug, wie gesagt, gestiegen. Das Flugzeug war, wir hatten es vorhin schon ganz kurz, kein riesiges Flugzeug, sondern eher so ein Turboprop-Flugzeug, so ein bisschen kleiner. Kennt man auch solche Flugzeuge, also jetzt natürlich viel, viel moderner, aber so ein bisschen in die Richtung fliegen zwischen den Kanaren hin und her.
Ich glaube so zwei Propeller.
Zwei Propeller, genau. In dem Fall war das jetzt eine FH-227D. Gut, das ist jetzt ein bisschen abstrakt, aber wie gesagt, ein militärischer Transporter. Spannweite circa nur 30 Meter. Also gar nicht
das ist so gar nicht groß.
Nee, ist wirklich ein sehr kleines Passagierflugzeug. Und das war aber eine gestreckte Variante, um eben Leute mitzunehmen. Und von den Piloten allgemein dieser Flugzeugtyp etwas als untermotorisiert bezeichnet. Aber hatte sicherlich die Kraft, die es dann trotzdem braucht, um ja im Alltag sicher ans Ziel zu kommen. Aber ja, die Ursache für den Absturz, die hören wir dann gleich.
Und kurz noch eine Information zu diesem Flughafen, dass ihr euch das vorstellen könnt. Der war damals natürlich noch kleiner, als er heute ist. Der ist heute ziemlich groß und die Stadt ist auch sehr, sehr groß. Der Flughafen hatte circa 42.000 Quadratmeter Terminalfläche. Das klingt jetzt ziemlich abstrakt.
Das ist aber sehr abstrakt.
Ja, ist es, aber ich habe mal einen Vergleich gesetzt, dass man sich vorstellen kann. Schätz mal, was der Münchner Flughafen für eine Terminalfläche hat. Hat er zwei Terminals zusammengerechnet?
Ja, was hat er der? 42.000?
42, ja.
Ja, dann wird der Münchner Flughafen natürlich mehr haben. Keine Ahnung. 150.
Ja, fast. 200.000 Quadratmeter Terminalfläche.
Terminalfläche.
Also, Terminalfläche. Ich habe das natürlich nachrecherchiert, nachgegoogelt. Und auch, ne? Jetzt aber trotzdem, er war trotzdem groß. Es ist nämlich ein Viertel von München und München ist groß.
Ja. Ja, das stimmt. Tatsache.
Ja.
Aber dieser ganze Ablauf irgendwie, dieses ganze Erleben, das ist auch so ein bisschen abenteuermäßig. Also, wie man es vielleicht auch kennt, ein paar von denen, die waren noch nie in Chile. Einige haben die Nacht davor kaum geschlafen, viel zu viel Aufregung. Es werden Witze gemacht, irgendwie, der eine kloppt Sprüche, dann werden Fotos gemacht. Ein anderer posiert mit einem Rugbyball vor dem Flugzeug. Solche Bilder kennt man ja und diese Stimmung, die war eben so ausgelassen. Jetzt geht's los, man fliegt zusammen, vielleicht auch mit der Mannschaft. Die waren ja auch nicht alleine. Es war einfach ja eine positive, ausgelassene Stimmung.
Kann ich mir gut vorstellen. Und wie gesagt, es war nicht nur die Mannschaft, sondern Freunde, Geschwister, Eltern waren sogar mit dabei. Einfach ja Menschen, die sie gut gekannt haben. Die haben da zusammen gefeiert. Sicherlich auch so privat zusammen. Die haben zusammen gebetet, waren sehr christlich, also katholisch die meisten. Ja. Und eben zusammen Sport gemacht. Wie so eine Klassenfahrt, müsst ihr euch das vorstellen. Ja. Nur eben mit Trikots und ja keinen Schulbüchern in dem Sinne.
Ja. Dann gibt es noch ein paar schnelle Umarmungen und das finde ich auch so bezeichnend irgendwie. Da hat dann eine Mutter ihren Sohn ein bisschen fester, als er vielleicht zugeben würde, gedrückt und gesagt, pass gut auf dich auf. Wir sehen uns nach dem Sieg.
Mhm.
So in der Richtung. Und die haben natürlich alle nicht geahnt, dass es ja der letzte Abschied sein wird und dass man sich nicht nach dem Sieg sehen wird und dass es zum Anpfiff überhaupt nicht mehr kommen wird.
Ja, heftig. Im Innern der Maschine, müsst ihr euch vorstellen, ist es enger als in einer normalen Linienmaschine. Ja, weil wie gesagt, das ist ein Militärflugzeug. Es wurde gechartert für diesen Flug und die Passagiere müssen sich da sehr reinquetschen, weil es halt einfach enger ist. Ja. Und also ich kann mir dieses Treiben, diesen Trubel gut vorstellen. Die haben Sitze getauscht. Der eine wollte dann doch bei seiner Familie sitzen. Ein anderer legt seinen Arm quer über zwei Lehnen. Ein anderer fragt vielleicht den Sitznachbarn, na, bereit, die Chilenen fertig zu machen? Also so stelle ich mir das zumindest vor, ja? Diese Stimmung dort.
Ja, dann wird noch über das Spiel vielleicht gefachsimmelt, welche Taktik wird angewandt, wie macht man da die Gegner irgendwie fertig. Und ja, dann wird sich angeschnallt, Taxi zur Runway, sage ich jetzt mal, und Abfahrt.
Mhm. Die Triebwerke heulen auf, das Flugzeug rollt zur Startbahn, einige schauen aus dem Fenster raus und sehen Montevideo kleiner werden. Die vertraute Stadt lassen sie da hinter sich. Unten der Alltag und oben dann das Abenteuer.
Ja, nach dem Start gehen dann ziemlich sicher irgendwann so die Anschnallzeichen aus, sage ich jetzt mal, wie man es so kennt. Das kehrt ein bisschen Ruhe ein nach dem Start. Man kennt ja dann das Geräusch der Triebwerke sehr einheitlich. Und viele falten dann auch im Stillen tatsächlich die Hände, sind sehr gläubig gewesen tatsächlich, viele an Bord oder einige. Und da gehört einfach ein Gebet zum Reisen mit dazu, einfach aus Gewohnheit, weil Fliegen ja doch irgendwie dann was anderes ist. Man bewegt sich in einem 3D-Raum anstatt 2D irgendwie auf dem Boden rum, sage ich jetzt mal. Ne? Aber genau.
Ja, und als die Maschine dann ein Stück geflogen ist und die Anden dann erreicht, da ändert sich dann aber was. Also allein vom Setting her, wenn man rausschaut, draußen ist es nur noch weiß und grau. Man sieht Schnee, Felsen, viele Wolken eben auch. Das Flugzeug fliegt dann nicht mehr über eine schöne grüne Landschaft, sage ich mal, über Felder, sondern eben durch ein Gebirge. Und das kennt ihr vielleicht auch, ist schon was Besonderes, ne? Wenn man schon mal über die Alpen geflogen ist.
Wenn dann irgendwann so die Berge kommen, irgendwann wird es bergig, du weißt
das
dann auch.
Ist schon mächtig dann, ne?
Ja, da sieht man mal, wie groß sie überhaupt sind. Mhm. Die Anden haben es aber in sich, 7200 Kilometer lang, ist die längste Gebirgskette der Erde an Land. Also die haben schon was in sich auf jeden Fall. Geht entlang der Westküste Südamerikas und geht einfach durch 7 Länder, diese Gebirgskette. Das ist völlig verrückt. Also unter anderem Argentinien, Venezuela, Kolumbien. Und das tut jetzt alles gar nichts zur Sache. Ihr müsst nur wissen, das Ding ist wirklich riesig.
Ich habe mir das angeschaut, das ist wie so ein Rückgrat von Südamerika.
Ja. Der
Westen ist ja links sozusagen, logisch, ne? Genau, ist wie so ein Rückgrat.
Ja.
Das ist krass.
Mhm. Ja, und im Schnitt sind die 4 Kilometer hoch.
Das ist echt hoch.
Ich habe es bewusst in Kilometer gesagt.
Ja.
Weil Kilometer ist so wie 4 Kilometer hoch und viele Gipfel sind über 6 Kilometer hoch. Wer schon mal 6 Kilometer gejoggt ist, der weiß, wie lang das brauchen kann, je nachdem, wie schnell man joggt. Aber das ist auf jeden Fall echt einiges und natürlich ein extremst lebensfeindliches Gebiet, weil da oben wird die Luft immer dünner, umgangssprachlich, so sagt man das ja. Und auch fliegerisch ist das eigentlich kein Problem, aber da ist der Boden dann schon etwas näher dran, weil 6 Kilometer relativ hoch. Dann geht's durch die ersten Turbulenzen. Eigentlich nichts Ungewöhnliches, kennt ihr sicher auch, wenn es mal ein bisschen wackelt. Das, vielleicht hat man da ein bisschen Schiss auch manchmal oder einige, aber so, es gehört halt zur Fliegerei einfach mit dazu. Ein paar Sitze wackeln und ja, einige schnallen sich dann reflexartig enger an. Andere heben kurz die Arme, wie bei einer Achterbahn. Also da geht's dann schon so ein bisschen los.
Geht so langsam zur Sache, ne? Auf jeden Fall, stellt euch vor, das Ruckeln, das geht weiter, wird auch stärker, ja? Das Flugzeug scheint in so unsichtbare Wellen zu geraten. Mal sackt es ab, mal nimmt's wieder an Höhe auf, ja? Da drückt's dann natürlich extremst in die Sitze rein, das kennt ihr vielleicht auch, ja? Aus diesem anfänglichen Gelächter wird beim einen oder anderen schon auch Nervosität, muss man sagen. Blicke hin und her, der eine schaut vielleicht starr an die Decke nach oben, andere schauen aus dem Fenster raus oder vielleicht hilfesuchend ins Gesicht von den anderen.
Ja, und draußen ist dann alles dicht. Also kein Horizont mehr, an dem man sich irgendwie orientieren kann. Kennt ihr dann auch, wenn das Flugzeug nur noch irgendwie in den Wolken oder im Nebel ist, sage ich jetzt mal. Und auf einmal kommt der Berg oder ist diese Bergkette oder der Untergrund bedrohlich nah auf einmal. Und ja, innen denkt man noch an das Positivste, sage ich mal, ist doch eh nur der Wind sozusagen und ist ganz normal. Aber wie es dann ausgeht, das hat in dem Moment wahrscheinlich noch niemand gewusst.
Denke ich auch, ja. Und vor allem niemand an Bord weiß, dass sie nicht nur über die Anden fliegen, sondern im Endeffekt in eine Geschichte hinein, die die Welt noch Jahrzehnte später beschäftigen und auch erzählen wird.
Die waren zu dem Zeitpunkt seit einer Stunde ungefähr in der Luft. Über den Wolken irgendwo zwischen Uruguay und dem, was sie für Chile halten. Ein paar schlafen, andere spielen Karten, wie halt das in so einem Flug einfach ist. Und man sieht aber nur ein wildes Gemisch aus Wolken, Schnee und Felsen.
Mhm. Und vorne im Cockpit, da passiert währenddessen was, das keiner von den Insassen auch sieht und auch nicht mal die Piloten irgendwie checken. Denn die Piloten beide glauben, sie hätten den schwierigsten Teil des Fluges hinter sich, also hätten quasi den Zenit dieser Gebirgskette erreicht. Messwerte, Funknavigation und auch die Sicht, alles trügerisch, alles nicht gepasst. Die wussten schlicht nicht, dass sie noch nicht drüber sind. So kann man das vereinfacht ausdrücken. Und sie denken, wir sind jetzt da drüber, wir fliegen Richtung Tal und wir können sinken. Also müsst ihr euch vorstellen, die fliegen auf diese Bergwand zu und gehen in den Sinkflug sehen es aber nicht, weil sie eben keine Sicht haben.
Ja, also das ist völlig verrückt. Das würde heutzutage jetzt auch nicht mehr passieren, aber das war damals halt einfach eben so. Controlled Flight into Terrain nennt sich das. Also eigentlich die Maschine funktioniert, aber die Positionsbestimmung halt eben nicht oder Einschätzung. Und daher geht es einfach volle Kanne voraus in den Berg. Man merkt einfach nur in der Passagierkabine, wie es dann langsam in den Sinkflug geht, wie man es ja auch kennt. Man hat irgendwie ein bisschen Druck auf den Ohren, sage ich jetzt mal. Das kennt man ja, wenn es dann irgendwann wieder Richtung Boden losgeht. Richtung Landung halt einfach.
Ja, und draußen sind sie nicht über einem sicheren Tal, so wie sie es gedacht haben, sondern mitten in so einem Labyrinth von Felswänden und Gletschern. Ich habe mir das ja auf der Karte mal angeschaut. Also es ist nicht so, dass es dann so der Zenit ist, also die Spitze, und dann ist man drüber und zack, dann geht's wieder, sondern das zieht sich wirklich über eine sehr, sehr große Fläche. Ja. Und ihr müsst euch vorstellen, dass die Wolken da alles eingehüllt haben. Die haben nichts gesehen. Die haben vor allem auch nicht gesehen, dass vor ihnen kein freier Sinkflug liegt oder gar Landeanflug, was sie vielleicht dachten, sondern die steile Flanke eines Berges.
Ja, Turbulenzen werden härter. Die Maschine wackelt, das Rumpeln ist viel stärker als vorher. Und in dem Moment haben dann natürlich, glaube ich, langsam die Ersten auch gecheckt, ey, jetzt wird's langsam schlimm.
Mhm. Ja, und dann kommt der Moment, in dem aus Nervosität pure Angst wird. Es ist nur ein ganz kurzer Augenblick, aber dieser Augenblick, der teilt ihr Leben in ein davor und ein danach.
Die Maschine hat dann die erste Felskante gestriffen, ein Flügel prallt gegen den Berg, Metall zerreißt, die Teile brechen weg. Und dann ging natürlich auch das Geschrei los, Stimmen im Hintergrund, alles sehr chaotisch durcheinander. Und diese Geräusche, die kann man sich auch, glaube ich, gar nicht vorstellen. Da muss ja so ein Lärm auch gewesen sein und auch Geräusche, die man sonst ja nie hört.
Ja, das kennt man sonst nur aus den Filmen irgendwie, ne? Ja. Aber man weiß auch nicht, ob das so stimmt. Ich habe mir den Film, da gibt es ja einen Film drüber, den habe ich mir mal kurz angeguckt. Da sieht man aber, das ist 1991 gedreht worden. Da war die Technik ja auch noch nicht so weit, filmtechnisch, sage ich mal, ne?
Ja.
Aber auf jeden Fall, also es werden Menschen aus den Sitzen gerissen, ja, Körper prallen gegeneinander und alles, was nicht nied- und nagelfest ist, kann man so sagen, fliegt durch die Luft und es sterben da auch schon Leute in dem Augenblick, ja.
Ja, und das Flugzeug ist jetzt kein sicheres Transportmittel mehr, sondern einfach ein unkontrollierbarer Schlitten aus Metall, der in dem Schneekanal nach unten schießt.
Der Rumpf hat keine Flügel mehr, müsst ihr euch vorstellen, und er rast den Gletscher hinunter. Auf der Schneefläche. Das stelle ich mir auch krass vor. Also das ist schon auch Glück im Unglück, muss man sagen, dass da nicht alle zerschellen, sondern die schaffen das scheinbar irgendwie so abzudrehen, dass sie dann bergab schlittern. Ja. Und die Insassen, die noch drin sitzen, werden mit voller Wucht nach vorne katapultiert. Andere werden zwischen Sitzen, Gepäck und Metallteilen eingedrückt. Also furchtbar.
In dem Moment hat niemand mehr die Kontrolle. Nicht die Piloten, nicht die Passagiere. Eigentlich keiner. Die Natur lässt einfach den Rumpf dahin schlittern, wo es einfach das Ganze hintreibt, bis irgendwann die Bewegung nachlässt.
Und dann ist es vorbei. Zumindest der Flug.
Ja, danach kein Motorgeräusch, es ist ja alles aus. Auf einmal still, kein Brummen der Triebwerke, was man ja kennt. Keine Durchsage aus dem Cockpit, nur alles ganz, ganz, ganz kalt. Und du riechst dann so Kerosin, also kennt man vielleicht auch vom Flughafen, aber in dem Kontext viel, viel, viel stärker. Und dann das Bewusstsein oder dieses Verständnis in dem Moment, dass viele den Aufprall nicht überlebt haben.
Ja, und viele von den Überlebenden können sich später, also lange danach, an diesen einen Moment des Absturzes und des Aufpralls überhaupt nicht mehr erinnern. So als ob das Gehirn aus Selbstschutzgründen das gelöscht hätte oder wie so ein Schleier drüber gelegt hätte, ja. Manch andere von dem Team berichten, dass sie einen einzigen langen Schrei gehört hätten. Also man weiß auch nicht, ob da jemand geschrien hat oder ob das Gehirn das irgendwie so abgespeichert hat, dieser Schrei, der dieses Schicksal übertönt, und danach wurde alles schwarz.
Ja. Als die Ersten dann wieder zu sich kommen, und das ist ja schon mal was Heftiges, dass die überhaupt wieder zu sich kommen, ein paar, sind die nicht mehr im Flugzeugsitz, sondern mitten in einer Schneelandschaft. In einem kalten, weißen Sarg sozusagen, also Flugzeug umfunktioniert aus Schnee. Teile des Rumpfs sind offen, der Schnee weht hinein und die Körper sind teilweise reglos.
Auf diesen 3.500 Metern Höhe, weit weg von Straßen, Städten und Hilfe, beginnt eben für die Überlebenden ein neuer ja, ein neuer Lebensabschnitt, kann man sagen, oder ein neuer Zeitabschnitt. Kein Flug mehr, sondern ein einziger Kampf um jedes einzelne Leben, Stunde für Stunde und vor allem auch Tag für Tag.
Ja, damit wir jetzt verstehen können oder das Besondere, das Heftige, was ja noch on top quasi kommt bei diesem Absturz, da müssen wir uns jetzt mal anschauen, wo die gelandet sind. Also das war nicht irgendwo, sondern an einem ganz bestimmten, nicht so vorteilhaften Ort. Und da mussten die Überlebenden sehr heftige Entscheidungen treffen, um dort eben nicht zu verschwinden im Schnee da oben.
Von der Location hätte es eigentlich ungünstiger nicht sein können. Ne? Also an diesem Nachmittag des 13. Oktober ist die Maschine von der Rugby-Mannschaft in dem ganz abgelegenen Teil der Anden in der Provinz Mendoza in Argentinien gegen eine Bergflanke da geknallt, beide Tragflächen abgerissen und der Rumpf ist dann weitergerutscht und ca. 700 Meter bergab den Gletscher hinuntergerutscht, bevor er zum Stillstand gekommen ist. Und dieser Absturzort liegt auf ca. 3600 bis 3700 Metern Höhe und ich kann jetzt nur von mir erzählen, ich habe mal am Stilfserjoch übernachtet. Das ist in den italienischen Alpen, liegt auf roundabout, ich glaube 2900 Metern, also knapp 3000. Und ja, vielleicht bin ich da so ein bisschen ein Weichei, aber ich bin nachts in diesem Hotelzimmer aufgewacht um halb drei, morgens um halb drei und konnte nicht mehr einschlafen und habe mich so gefühlt, kennst du das? Wenn du so eine Bronchitis hast, so richtig husten, bist mordserkältet und hast du das Gefühl, du bekommst nicht genug Luft.
Ja.
Ist jetzt nicht so schlimm und auch nicht lebensbedrohlich alles, aber das ist nicht schön.
Ja.
So. Und so war das bei mir auf 3000 Metern Höhe. Gut, jetzt sind die auf 3600, auf jeden Fall bei denen, die haben schon auch damit zu kämpfen. Ja, und das wollte ich damit sagen. Ja. Und das ist eben auf einem Gletscher gewesen, der später auch den Namen bekommen hat, Glaciar de las Lagrimas, also Gletscher der Tränen. Ja. Und um sie herum war wirklich nur Schnee, nur Eis und Fels. Vor allem keine Vegetation, keine Tiere oder irgendwie Hütten oder ein Städtchen, eine Straße oder so, dass man gesehen hätte, ah ja, in der Ferne und da können wir jetzt dann mal hinlaufen und ja. Hilfe holen.
Aber vielleicht war ja auch genau das der Grund, warum die dann überleben konnten, ne?
Wie also meinst du?
Vom Aufprall her, weil da war ja nichts.
Genau, richtig.
Also
nur so ein Schneefeld bergab.
Genau, ja. Wahrscheinlich, das war das Glück, aber dann halt danach, wenn du es dann geschafft hast, halt auch das Pech, sag ich jetzt mal.
Ja, genau.
Bei dem Crash oder Aufprall selbst kamen schon bereits mehrere Menschen ums Leben, Crew und Passagiere. Und einige starben dann natürlich in den ersten Stunden und Tagen an den Verletzungen und an der Kälte. Von den 45 Menschen, die da gestartet sind am Flughafen noch, haben 16 überlebt am Schluss.
Mhm.
Und das ist, also die Situation ist ja schon schlimm genug, aber vielleicht rechnet man dann ja auch, okay, dann hörst du vielleicht endlich mal irgendwann die Sirenen, dann kommt jemand, der dich da dann vielleicht rausschneidet oder dir dann hilft. Aber dass da einfach, da passiert ja nichts. Also gar nichts.
Das ist schon mordsfrustrierend.
Ja.
Im wahrsten Sinne des Wortes irgendwie, ne? Und es war ja nicht so, dass nicht gesucht worden wäre. Es wurde gesucht. Es sind Flugzeuge geflogen, Flugzeuge aus Uruguay, Argentinien und Chile. Die haben mehrere Tage lang nach dieser verschollenen Maschine gesucht. Das Problem war nur, die Flugzeughülle war weiß. Und es lag halt im Schnee. Und da könnt ihr euch vorstellen, da findet man nichts. Und gerade aus der Luft, da sieht man ja von so weit oben, da sieht man
da
nichts.
Da siehst du gar nichts.
Ja, das war praktisch unsichtbar, dieses Wrack. Und die Überlebenden, die hatten auch kaum Möglichkeiten, sich bemerkbar zu machen. Also wenn da so ein Flugzeug oben drüber geflogen ist.
Ja, was willst du da machen? Also schreien bringt da ja nichts.
Nein, das bringt nichts.
Wahrscheinlich macht man es trotzdem einfach so aus der Verzweiflung raus.
Glaube ich auch.
Ja. Nach 8 Tagen... wurde die Suche dann eingestellt, weil man dann davon ausging, dass man da eh niemand mehr Überlebendes finden würde, der halt überlebt hat einfach. Weil eine Woche unter den Bedingungen, da war dann quasi für die Rettungskräfte klar, okay, das war's jetzt an der Stelle. Und jetzt kommt das Verrückte.
Mhm.
Also ihr müsst euch vorstellen, die sind da mit dem Flugzeug abgestürzt. Sind einige schon gestorben. Die hatten aber trotzdem noch an Bord mit dabei ein kleines Radio. Über das konnten sie hören. Radio. Und dann haben die Überlebenden neben den Verstorbenen in dieser Situation auf dem Berg oben übers Radio mitbekommen, dass die Rettungsaktionen eingestellt wurden.
Mhm.
Und ich glaube, das ist so richtig, da stirbt dann so dein letztes Stückchen Hoffnung.
Ja, das muss schlimm sein.
Ja.
Wenn dich die anderen auch schon aufgeben. Die einzige
Hoffnung.
Genau,
du hörst es und denkst dir so, nein, wir sind doch da oben. Also wir, da leben noch welche, halt bei dem Flugzeugabsturz. Aber dann so in den Nachrichten, ja, keine Chance mehr und die, man wird vielleicht sogar für tot gehalten, sage ich jetzt mal, ne? Das ist schon, ja, weil die Situation, die war halt auch extrem. Also Minusgrade ist ja sowieso klar, dann du hast es gerade schon angesprochen, Sauerstoff, Luft ist dünn, man ist da über 3500 Meter, da wird es dann schon langsam ein bisschen schwierig oder anstrengend für den Körper, sage ich jetzt mal. Kaum Kleidung auf so einem Flug, da ziehst du ja jetzt auch nicht eine Winterjacke an irgendwie, ne?
Ja.
Gut, vielleicht hatten die was im Gepäck oder für die in den Koffern kannst du ja drauf zugreifen, aber die wollten ja jetzt nicht Skifahren gehen oder sowas, sag ich jetzt mal, ne? Nee. Also da werden jetzt keine Winterhandschuhe drin gewesen sein vielleicht. Ja. Und nur eine minimale Menge an Nahrung, also ein paar Schokoriegel, irgendwie Kekse, bisschen Wein, aber das ist ja auch alles schnell, schnell weg. Und auch bei dem, bei Getränken musst du ja auch aufpassen, das gefriert ja da oben.
Das gefriert, ja.
Also danach hast du auch nichts mehr zu trinken, ja. Genau.
Also, ja, und wie gesagt, auch außenrum, keine Pflanzen, keine Tiere, nichts, was sie hätten fangen oder irgendwie jagen können, konnten. Also absolut hoffnungslos, aussichtslos. Und dann haben sie als Gruppe eine Entscheidung getroffen oder mussten eine Entscheidung treffen, die später weltweit für Schlagzeilen sorgen sollte. Und zwar haben sie beschlossen, die Körper derer zu essen, die bereits gestorben waren. Ja, und zwar nicht aus Grausamkeit,
ja,
weil sie es wollten, sondern einfach aus purem Überlebenswillen, aus Überlebensnot.
Das hatten wir ja letztes Mal schon einmal kurz angeschnitten. Würde man das machen, wenn man in dieser Notsituation wäre? Wahrscheinlich dreht man sich wieder im Kreis und kommt wieder an der gleichen Stelle raus. Ich glaube, das kann man jetzt einfach nicht beantworten, oder? Also vielleicht sagen, vielleicht würde es dann jeder am Schluss machen, bevor man dann selber da liegt, ne?
Wahrscheinlich schon. Ja. Wir kommen später noch zu, was sie sich dabei gedacht haben und auch, was sie danach sich für Gedanken gemacht haben, wie das für sie war.
Ja, trotzdem, wenn man sich da so reinversetzt, also ich glaube, schlimmer geht's nicht. Insgesamt haben die Menschen auf diesem Gletscher, also die Überlebenden von dem Flugzeugabsturz im Eis, haben die ganze 72 Tage überlebt. Vom 13. Oktober bis zur Rettung am 22. und 23. Dezember.
Das ist fast ein Vierteljahr.
Das ist völlig verrückt.
Ja.
Also musst du dir mal vorstellen. Das ist fast, also jetzt nur über den Daumen gerechnet, von Halloween bis Weihnachten.
Boah. Ja.
Also das ist eine ganz schön lange Zeit.
Ja.
Das ist völlig verrückt. Gut, viele fangen schon ab Halloween dann an mit der Weihnachtsdeko, aber ihr wisst, wie lange die Deko dann steht. Müsst ihr, also Real Talk, das ist ja Wahnsinn. Und zwei haben sich dann irgendwann zu Fuß auf den Weg gemacht, um Hilfe zu holen. Die haben sich dann tagelang durch das Gebirge gekämpft und haben viele Kilometer zurückgelegt und haben dann endlich einen Maultiertreiber gefunden tatsächlich und der hat dann Hilfe organisiert.
Das ist unvorstellbar, ne? Ja, und so konnten schließlich 16 Menschen, wie du vorhin schon gesagt hast, lebend aus den Anden ausgeflogen und geborgen werden, was natürlich für Schlagzeilen gesorgt hat. Der Fall, der ging um die ganze Welt, ja, war bekannt als Tragödie der Anden oder auch als Wunder der Anden.
Kannst du dich daran erinnern?
Ich war da noch nicht auf der Welt.
War das danach noch so ein Thema irgendwie?
Nee,
weil da war das ja noch
nein.
So aktuell.
Ja, ja, hast du recht. Ich bin 1978 geboren,
ja.
Das war 72.
Ja, ja.
Nee, kann ich mich jetzt nicht erinnern.
Nee, okay.
Nein, müsste man mal.
Gut, da war es dann auch schon ein bisschen her, aber trotzdem. Also, das ist ja wie. Nee, das ist ja was, das merkt man sich, ne? Das sind so Einschnitte irgendwie, die bekommt ja jeder mit.
Ich weiß, was du meinst, so wie 9-11
ja,
oder Lady Diana gestorben.
Darf
sowas.
Man jetzt nicht
nee,
vergleichen,
das
ne,
war doch nicht mehr da, ne? Auf jeden Fall, ja, das war einfach ein Wunder, ne? Weil es kaum jemand für möglich gehalten hatte, dass man so lange in so einer Umgebung überleben kann.
Ja. Ich finde es aber spannend, also die waren ja dann unfassbar stark in dem Moment. Also wie ein Mensch das psychisch und moralisch aushält, mit dieser Entscheidung dann oder diese Entscheidung zu treffen.
Mhm.
Also da gehört ja auch, also das zu machen ist ja das eine. Und da musst du ja schon wahrscheinlich Augen zu und durch, sag ich jetzt mal, ne?
Ja.
Aber da passiert ja im Kopf auch ganz viel.
Das glaube ich auch.
Also so nach dem Motto, also du musst dich ja entscheiden, isst du jetzt am Ende sogar jemand, den du kennst?
Ja, oder ein Familienmitglied.
Ja, ob dann so Fragen aufkamen wie, okay, ja, wir machen's, aber dann bitte ich nicht den, weil das ist vielleicht mein Bruder oder sowas.
Ja, ja.
Sondern dann nimmt man lieber den man nicht kennt. Also wahrscheinlich, ihr merkt, da verschieben sich so die Probleme. Das finde ich immer so spannend.
Ja.
Also wahrscheinlich eine Stunde davor waren die Probleme noch, oh, hoffentlich gibt es auch ein Sandwich auf dem Flug oder so.
Ja, oder ja. War ich noch rechtzeitig auf Toilette? Ja, gibt es genau, da ein Klo am genau. Flugzeug?
Oder ja, ich kann jetzt während dem Steigflug noch nicht aufs Klo, ich muss noch angeschnallt bleiben.
Ja, genau.
Und irgendwie 3 Tage später ist das Problem, ah nee, den esse ich aber nicht, weil den kenne ich. Also ja. Dieser Crash, der ist doch so absurd.
Das ist auch so eine Verschiebung des eigenen Wertesystems. Weißt du, über sowas musst du dir normal keinen Kopf machen. Also was haben wir sonst? Gut, wir haben Werte von, gehe ich über eine rote Fußgängerampel oder nicht? Ja, naja, sowas. Ja, oder mache ich Steuerbetrug oder nicht? Ne? Oder fahre ich schwarz in der U-Bahn? Das, also sind alles nur so jetzt Auszüge, ja. Aber das sind so kleine Problemchen.
Ja, und man hört jetzt hier irgendwie Kannibalismus oder wenn man das Wort hört, dann denkt man irgendwie sofort an Horrorfilme, Gewalt und Grausamkeit. Aber das ist was ganz, ganz, ganz anderes irgendwie. Also da geht es ja ums pure Überleben. Also ja, zählt das nicht? Ja, also die Definition ist ja quasi, dass du einen anderen Menschen halt oder Teile davon isst, das ist schon das. Aber es ist halt aus einem ganz anderen Blickwinkel, als man das jetzt normalerweise assoziiert.
Ja, so ein Überlebenskannibalismus. Ja. Ne? Also wir hatten ja eine letzten Folgen über den Kannibalen von Rodenburg. Wenn euch das Thema interessiert, hört da gerne auch mal rein. Aber das ist natürlich eine ganz, ganz andere Form. Ja? Darum ging es hier in keinster Art und Weise, weil die Männer und die Leute auf diesem Gletscher, die standen einfach vor der Entscheidung, sie hatten keine Nahrung mehr und sie mussten sich entscheiden, sterben wir, weil um uns rum ist nur Fels, Schnee und Eis und nichts zum Essen, oder wollen wir die Verstorbenen essen und leben so weiter und haben vielleicht eine minimale Chance, doch gefunden zu werden, letztendlich.
Ja, wir hatten es vorhin, viele davon waren christlich.
Ja.
Oder also Katholiken. Mhm. Und also das ist ja auch gerade da, finde ich dann nochmal, das ist ja auch religiös ja nochmal ganz, ganz schlimm.
Natürlich, das wird nochmal ganz anders bewertet. Also Soll jetzt nicht heißen, dass Leute, die nicht religiös wären, da weniger Probleme hätten,
nee, im Verstorben.
Aber ihr wisst, ne, also zum Beispiel, es ist für viele Katholiken, zumindest war das früher so, ein Problem gewesen, eine Feuerbestattung durchzuführen, weil ganz klar war, dann ist ja der Leib weg und den braucht man danach wieder und so nach der Auferstehung etc. Also nur mal so Verknüpfung zum Religiösen mit dem toten Leib.
Ja, also die haben dann diskutiert, sicher auch gestritten und auch gebetet. Und das ist natürlich jetzt keine Entscheidung, die du mal so aus dem Ärmel triffst, sondern da musst du ja richtig mit dir kämpfen, um halt das dann zu entscheiden.
Das stelle ich mir schwer vor, ne? Und viele von denen haben später auch berichtet, dass sie versucht haben, das irgendwie anders einzusortieren. Also nicht als, wir entweihen jetzt hier einen Toten, wie man es vielleicht denken würde, dass es eine Schandtat ist, sondern anders gedacht, die Toten, die helfen uns jetzt dabei, in dieser schweren Schicksalssituation weiterzuleben.
Ja.
Also so als würden die Freunde sagen, wenn mein Körper euch retten kann, dann nehmt ihn. Ja.
Ja, ja.
Und das haben die auch gemacht.
Ja, ja.
Muss ich vorstellen. Hier der eine, Robert Canessa heißt der sagte, we made a pact that if we died, we could be happy to put our bodies to the service of the rest of the team. Also übersetzt für die, die es nicht verstanden haben, mein ja, tolles bitte. Englisch. Ja, bitte, Louis, hebt die Hand. Gib ein Foto auf Insta. Ja. So nach dem Motto, wir haben einen Pakt gemacht. Mhm. Wir haben beschlossen, wenn einer stirbt oder der Nächste, der stirbt, der wäre stolz oder proud oder wie nennt man es? Genau, oder glücklich drum, wenn er dazu beitragen kann, dass die Gruppe einen Vorteil hat oder gerettet wird.
Ja.
So übersetze ich das jetzt mal, ne?
Ja, ja, also.
Ja. Und sie haben bewusst, das fand ich auch spannend, sie haben bewusst immer als Gruppe entschieden. Also es hat nicht einer gesagt, also okay, Leute, ich esse jetzt den oder wir essen jetzt den, sondern die haben als Gruppe sich beratschlagt, wie du gesagt hast, auch gebetet und als Gruppe entschieden, wir machen es. Ich kann mir vorstellen, sicherlich auch, um die Schuld nicht allein auf sich zu nehmen, wenn es denn überhaupt eine Schuld gibt, aber einfach um die Frage nicht zu haben. Ihr kennt das vielleicht, in anderen Ländern gibt es noch die Todesstrafe und Hinrichtungen. Und dann gibt's meistens 3 oder 5 Leute mit einem Gewehr. Und nur einer hat eine Patrone drin, die anderen haben Platzpatronen. Oder 3 Leute stehen an 3 Schaltern, wo dann der Strom umgelegt wird. Oder wo die Klappe geöffnet wird. Ja, es ist so. Natürlich.
Ja, wie natürlich? Weißt, wusstest keine du Ahnung, nicht? Nein, wusste ich nicht.
Doch, eben, dass man oder das Volk oder die Gemeinschaft nicht mit dem Finger auf die Person zeigen könnte, um zu sagen, ja, du hast den aber getötet.
Aber der weiß es ja in dem Moment, der es macht.
Nein, weil es sind immer drei. Es weiß keiner. Das ist der Punkt. Oder fünf.
Ach so.
Es weiß keiner. Wer hat wirklich die Kugel drin gehabt? Die scharfe Kugel, ne?
Ach so.
Also, das jetzt zum Thema Hinrichtungen, aber nochmal.
Aber ja, die haben wirklich dann quasi die Überlebenden bei dem Flugzeugabsturz haben dann, oder die dann im Sterben lagen, gesagt, so nach dem Motto, ja, ihr könnt mich dann aufessen. Ja,
haben die Genehmigung
erteilt. Quasi wie so eine Genehmigung.
Richtig.
Und das hat dann denen vielleicht sogar dann geholfen, vielleicht noch ein bisschen mit der Entscheidung, weil es dann nicht ganz so schwer, hört sich jetzt dumm an, aber dann hatte man quasi noch so das Recht dazu vielleicht.
Ganz genau. Ne? Und ich glaube, das war ein ganz wichtiger Schritt und Punkt, dass die überhaupt das machen konnten, innerlich, ne?
Kann schon sein, ja.
Mhm.
Das ist völlig verrückt. Also viele haben das dann auch so als letztes Geschenk bezeichnet.
Ja.
So, aber heftig auch, was da für ein, hört sich immer so ein bisschen dumm an, für einen Zusammenhalt dann da war, ne?
Ja.
Also, für was für Entscheidungen die treffen müssen, das ist völlig verrückt. Das ist irgendwie, ja, wie so ein Schutzmechanismus einfach, ne? Dass du dich dann darauf stützt, sage ich jetzt mal. Vielleicht auch, um es so ein bisschen vor dir recht zu fertigen. Also,
ich denke auch, ja.
Dass man so, man kennt es ja manchmal aus dem Alltag von ganz kleinen Sachen. Man macht jetzt das so und rechtfertigt sich das dann so hin, dass es dann schon passt, ne?
Genau.
Aber das passiert ja hier auf einem ganz anderen Niveau. Mhm. Also, ja.
Und dennoch, die Schuldgefühle, die sind geblieben, ja. Also, das hat jetzt nicht das alles weggewischt. Viele der Überlebenden haben davon berichtet, dass sie nach ihrer Rettung jahrelang mit Scham das getan zu haben oder auch mit Albträumen gekämpft haben und dass sie sich auch rechtfertigen mussten vor der Öffentlichkeit oder auch vor ihren Familienmitgliedern, vor der Kirche auch, wo sie Mitglied waren oder vielleicht ganz am Ende am meisten auch vor sich selbst dann dennoch. Ne?
Ja, rechtfertigen vor der Außenwelt, das finde ich aber irgendwie, also ja. da schüttel ich so innerlich den Kopf. Also,
dass man sich da auch noch rechtfertigen muss.
Ja, genau.
Mm, ja, also, aber das war gar nicht so einfach.
Ja, damals. Schon klar. Also das war ja ein riesiger Skandal. Da wurde dann, ja. Also Medienberichte, Zeitungen, die Kannibalen von Anden und viele haben halt nur das gesehen, so Kannibalismus und haben aber nicht gecheckt, in was für einer Lage die halt waren. Ne?
Mm.
Ich glaube, das versteht man auch nicht, wenn man da nicht selbst drin war.
Das glaube ich auch, ja. Mit der Zeit hat sich das Bild aber dann verändert. Ne? Heute sehen viele in den Überlebenden eher Menschen, die Unfassbares durchstehen mussten und nicht als Monster, ja. Also damals wurden die teilweise dann wirklich so als abartig oder als Monster gesehen.
Ja.
Und die Geschichte, das weiß man ja auch von damals, die wird in Büchern, in Filmen oder auch in Dokus verarbeitet und erzählt im Endeffekt auch von einer extremen menschlichen Widerstandskraft.
Glaubst du, die sind dann selber in den Film rein?
Das weiß ich nicht, aber das ist eine gute Frage. Ob also, man sich das anschaut.
Wenn man überlebt quasi und dann wird ein... Ja.
Ich glaube, das zählt zu den Erlebnissen, die man vielleicht einfach nicht mehr betrachten möchte. Wo man vielleicht schon seinen inneren Frieden irgendwann findet,
ja.
Und dann aber sagt, und jetzt möchte ich nie mehr drüber sprechen und auch nichts mehr davon wissen.
Oder vielleicht wurden die sogar mit einbezogen in die Produktion.
Ja, das kann sein. Müsste man auch mal recherchieren, ja.
Also ja, das ist, ich weiß nicht, ob ich da reingehen würde. So als Betroffener, naja.
Mhm.
Ja, psychologisch ist es natürlich ein Albtraum, aber auch ein Lehrstück psychologisch, also weil man da auch gesehen hat, wie weit ein Mensch halt gehen kann oder so, was Menschen dann imstande sind, wie sich Grenzen auch verschieben, wie man Schuldgefühle verarbeitet, wenn es um solche Entscheidungen geht,
mhm.
Und wie man auch dann halt danach damit umgeht und was dann da psychisch auch passiert halt einfach.
Ja, und vielleicht steckt genau darin die größte Frage, die wir uns stellen können, hätten sie das tun dürfen? Oder hätte man vielleicht lieber fragen sollen, was hätten wir getan dort oben auf diesem Berg mit 3600 Metern Höhe im Schnee, ohne jede Hoffnung auf Rettung und völlig verzweifelt? Vielleicht ist die Frage besser, ja. Und wir haben uns gedacht, uns wurden viele Fragen gestellt und wir haben uns in euch reinversetzt und gedacht, wir greifen da ein paar Fragen auf, die wir aus unserer Sicht beantworten wollen, um das Thema in gewisser Weise auch abzuschließen heute in der Folge.
Ja, also Frage ist natürlich, hätten die das auch irgendwie anders geschafft? Aber die Frage wird man nie beantworten können. Nie.
Ja, ich denke auch realistisch gesehen, nein. Denn Sie hatten nach wenigen Tagen ja keine Nahrung mehr. Ja, auf dieser Höhe, das haben wir jetzt gehört, da wächst nichts, da gibt es keine Bären, keine Tiere oder sonst was. Und die Bordvorräte waren ja dann auch relativ schnell aufgebraucht, ohne diese zusätzliche Energie aus den Körpern der Verstorbenen, so blöd es jetzt klingt, ja, ne? Wären die nach ein paar Tagen verhungert und erfroren gewesen.
Ja, ja, klar.
Genau. Ja. Also, und dass sie so lange, diese 72 Tage überlebt haben, das lag genau daran, dass sie diese Entscheidung so getroffen haben.
Ich glaube, anders geht das nicht.
Nein.
Ja. Dann kam auch auf, finde ich auch sehr spannend, es waren ja einige davon katholisch und wie die Kirche das dann halt bewertet, ob das dann, wie schwer ist das dann, dieses Verbrechen oder diese Sünde
ist wirklich Sünde, dann sozusagen. Genau, ja, ja. Okay, absolut spannend, weil einige Geistliche dort haben später ganz klar gesagt, dass es in einer absoluten Notlage, was das ja war, erlaubt sein kann, Dinge zu tun, die normalerweise tabu sind. Ja.
Mhm.
Einfach um das eigene Leben zu retten. Und es ist ein Unterschied, ob jemand aus Gewaltlust tötet, ja, ob jemand da Spaß dran hat oder ob er einen bereits Verstorbenen nutzt, um nicht selbst zum Opfer zu werden oder selbst zu sterben.
Ja, ja. Die haben das ja teilweise auch als Geschenk dann gesehen. Ne?
Genau. Und genau diese Aussage war für viele der Überlebenden wichtig auch zu hören von offizieller Kirchenseite aus.
Stimmt, ja, stimmt, das kann ich mir vorstellen.
Also ihr hattet keine Freude am Leid von den anderen gehabt, sondern ihr wart in einer extremen Notsituation.
Es war in Ordnung sozusagen.
Es war in Ordnung.
Es war gerechtfertigt.
Das hat zwar nicht alle Schuldgefühle genommen, aber ich denke zumindest, es hat geholfen, um weiterzuleben. Leben auch.
Ja, ja, das stimmt. Und dann natürlich juristisch. Also, das ist schon wieder so ein Bereich. Dann ist das nicht strafbar, weil du hast einen anderen Menschen gegessen, sage ich jetzt mal.
Ja, das hatten wir ja auch in unserer letzten Folge mit dem Kannibalen aus Rodenburg. Aber juristisch stand der Fokus im Fokus nicht der Kannibalismus, sondern eher die Frage nach der Flugkatastrophe selbst. Also da hatten die ihren Fokus drauf. Navigationsfehler, Verantwortung der Crew und so weiter. Also da war der Fokus ganz klar drauf, ja. Das Essen der Toten in der Katastrophe wurde damals strafrechtlich tatsächlich nicht verfolgt, weil ganz klar war, es gab keine Tötung. Das wäre wahrscheinlich was anderes gewesen. Ne? Wenn sie jetzt jemanden gesagt haben, gut, du bist hier der Schwächste, also hauen wir da drauf. Ja. Um irgendwie an Nahrung zu kommen, sondern sie haben nur die Körper derer genutzt, die eh schon verstorben waren. Also, und in so einer Notsituation sagt das Recht in vielen Ländern tatsächlich, man kann den Menschen kaum vorwerfen, dass sie überleben wollten.
Ja, das stimmt. Ja, das geht wahrscheinlich nicht. Ja, und dann natürlich auch danach, also wie man weiterlebt halt, wenn man sowas einmal durchgemacht hat.
Ja, viele von den Überlebenden haben von einem davor im Leben und von einem danach gesprochen, ja.
Ja, heftig.
Viele hatten lang mit Schuld und Depressionen oder auch Traumata zu kämpfen. Andere wiederum sagen, sie hätten durch diese Erfahrung eine extrem starke Wertschätzung für das Leben entwickelt.
Das kann ich mir vorstellen, ja.
Das war mit der Frage anfangs, wo ich wissen wollte von dir, würdest du dein Leben anders sehen halt, ne?
Ja, also ich kann's, ich weiß es nicht.
Weiß man nicht.
Aber ich kann es mir schon vorstellen, wenn die das berichten. Ne? Also, dass man extrem dankbar ist für das, was man hat irgendwie. Und ja, ich glaube, jeder kann dankbar sein. Also es ist super unwahrscheinlich, ne? Aber dass man ja nicht schon mal in irgendeinem Flugzeug in den Alpen irgendwo abgestürzt. Ja. Das ist sehr abstrakt jetzt, aber trotzdem.
Definitiv, ja.
Ja.
Ja, ihr Lieben, das war die Geschichte vom Flug Nummer 571 aus den 70ern und sie bringt nicht nur Narben mit, sondern auch Fragen, die wir bis heute nicht endgültig beantworten können. Was ist ein Menschenleben wert oder auch wo endet Moral und wo beginnt bloß noch Überleben? Wir hoffen, wir konnten euch ein Stück näher bringen, dass hinter dem Wort Kannibalismus nicht nur Horror steckt, sondern auch Verzweiflung, Solidarität und ein unglaublicher Wille zum Überleben.
Ja, kommentiert gerne eure Gedanken zu dieser Folge oder zu dem Thema, zu der Geschichte. Wir sind gespannt, was ihr dazu sagt. Vielleicht wisst ihr auch noch irgendwas, was wir jetzt nicht angebracht haben oder habt noch irgendwelche spannenden Background-Infos. Und dann hören wir uns wie immer jeden Samstag, wenn euch das Thema gefällt, hört sich ein bisschen dumm an, aber wenn euch der Podcast gefällt und ihr das spannend findet, dann lasst gerne eine Bewertung da. Das hilft uns sehr und schickt es noch jemand anders weiter. Vielleicht sind wir dann irgendwann eine so große Community, dass wir auch mal auf eine Live-Tour gehen können. Hatten wir auch schon angeteasert vorhin. Und dann hören wir uns bald wieder. Bis dahin.
Bye, bye.